Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan-Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute einmal sprechen über das mobile Arbeiten und Homeoffice. Hier haben wir im Podcast bereits schon darüber gesprochen, wie man Mitarbeiter zurück ins Büro holen kann und was bei Minderleistung im Rahmen von mobiler Arbeit zu tun ist. In dieser Folge jedoch widmen wir uns der Ausgestaltung von mobilen Arbeitsmodellen. Lieber Dr. Lelei, wodurch unterscheiden sich denn erst einmal streng genommen Homeoffice, die Telearbeit und mobile Arbeit?
Wenn man das so hört, dann denkt man ja, oder kann man denken, dass es da eine Begriffsverwirrung vielleicht gibt. Drei Begriffe schwirren durch den Raum. Und es ist einfach so, dass die Begriffe in der Praxis, und das ist auch erstmal gar nicht so ein großes Problem, häufig synonym verwendet werden. Allerdings, Sie sagen es ja auch ganz zu Recht, Herr Krabbel, streng genommen muss man unterscheiden. Und das kann man natürlich auch tun. Das ist die Telearbeit, die ist nämlich gesetzlich definiert. Da kann man reinschauen in Paragraphen 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung. Und das ganz Wichtige und Prägende der Telearbeit ist, es ist ein fest eingerichteter Büroarbeitsplatz beziehungsweise ein Bildschirmarbeitsplatz. Das sind auch so die Formulierungen aus den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Da kommt die Telearbeit ja auch her. Und dann gibt es das Homeoffice. Und Homeoffice ist ja, wenn ich das richtig sehe, an sich der weit am weitesten verbreitete Begriff. Also ständig ist die Rede ja vom Homeoffice. Und das Homeoffice ausgerechnet ist gar kein Rechtsbegriff, sondern das ist ja nur einfach umgangssprachlich für Telearbeit oder die Arbeit von zu Hause wird das gebraucht. Das ist übrigens auch feinstes Denglisch, denn im englischen Sprachraum heißt ja Homeoffice an sich Remote Work. Aber bei uns hat sich das Homeoffice durchgesetzt. Ja, und da gibt es auch die mobile Arbeit. Und das ist, denke ich, das kann man sich ganz gut merken, ist der Oberbegriff, nämlich alles das, was eben ortsunabhängig ist, also eben mobil, aber dann auch ganz, ganz weit gefasst, also auch eben Dinge, die passieren, Tätigkeiten, die ausgeführt werden, zum Beispiel unterwegs, im Café, im Zug, im Auto, natürlich nicht als Fahrer, sondern nur als Beifahrer, aber eben nicht an einem fest eingerichteten Arbeitsplatz.
Und deshalb werden wir diesen Begriff auch weiter verwenden. Dennoch die Frage, warum denn diese Unterscheidung Sinn macht und an welcher Stelle wird das wichtig?
Die Unterscheidungen machten Sinn und sind auch wichtig, auch gerade im Rechtssinne. Die sind nämlich vor allen Dingen in drei großen Bereichen wichtig. Ich zähle die einfach mal so auf. Einmal geht es um die Pflichten der Arbeitgeberin, zum Beispiel dann bei der Telearbeit, die ja zu Hause stattfindet. Da gibt es so etwas wie Gefährdungsbeurteilungen, Einrichtungsverpflichtungen, Zugang auch zur Wohnung möglicherweise. Dann gibt es einen ganz, ganz großen Bereich, der betrifft fast alle diese Tätigkeiten. Das wird manchmal auch unterschätzt, zumindest der zweite Teil. Also es ist nämlich zwei Teile, einmal der Datenschutz und der Arbeitsschutz. Datenschutz, ich denke, das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, dass das wichtig ist und auch gerade in diesem Bereich. Und dass Arbeitsschutz auch wichtig ist, das weiß im Grunde genommen auch jeder. Aber manchmal wird es eben gerade bei der mobilen Arbeit unterschätzt. Und dann auch ein wichtiger Punkt, der eben immer wieder auch die Gerichte beschäftigt, das ist der Versicherungsschutz, Unfallversicherungsschutz, SGB Römisch 7. Auch da gibt es bestimmte Varianten, also viele, viele Stellschrauben, die da zu beachten sind.
Ja, dann kommen wir zu der Frage, wie entsteht mobiles Arbeiten eigentlich? Und da gibt es in manchen Betrieben folgenden Fall. Kann denn ein Anspruch auf mobiles Arbeiten aus einer betrieblichen Übung entstehen? Also was wären da die Voraussetzungen?
Die betriebliche Übung, ich habe das, glaube ich, auch immer mal wieder hier im Podcast gesagt, wenn wir dazu kommen, ist ja der Angstgegner vieler Unternehmen, vieler Personalabteilungen. Und das ist auch richtig so, weil betriebliche Übungen, zumindest wenn die entstehen, ohne dass man das merkt als Arbeitgeberin, das ist echt misslich. Die betriebliche Übung kann ja in ganz vielen Bereichen entstehen, nämlich immer dann, wenn den Mitarbeitern Vorteile gewährt werden. Und die Rechtsprechung hat ja da diese magische Zahl 3, die die immer anwenden, wenn das also vorbehaltlos zum Beispiel über 3 Jahre ein Vorteil gewährt wird. Das Lehrbuchbeispiel ist das Weihnachtsgeld, was gezahlt wird. Dann entsteht daraus nach der Rechtsprechung ein Rechtsanspruch. Ja, das heißt also, dann können die Mitarbeiter Kolleginnen und Kollegen daraus einen Rechtsanspruch ableiten. Und das kann man natürlich auch beim Homeoffice oder bei mobilen Arbeit so sehen. Dann also einem bestimmten Bereich oder einem bestimmten zeitlichen Rahmen wird das gemacht. Und dann sagen die Leute auf einmal, naja gut, jetzt ist es eine betriebliche Übung geworden. Und das muss man, und das gilt eben für jede betriebliche Übung, abwehren oder zumindest als Unternehmen nicht einfach so geschehen lassen. Wie tut man das? Indem man eben kommuniziert, einen Freiwilligkeitsvorbehalt, etwas untechnisch gesprochen, da einbaut oder einen Widerrufsvorbehalt. Das heißt also klar, da kommuniziert. Übrigens, was auch wichtig ist bei der betrieblichen Übung, das wird manchmal vergessen, die hat keinen Platz da, wo es Regelungen in Arbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen oder auch Tarifverträgen gibt. Da gibt es nie eine betriebliche Übung und da kommen wir ja auch noch gleich. Die betriebliche Übung ist also immer nur ein Lückenbüßer.
Eine bessere Überleitung gibt es gar nicht für die nächste Frage. In welcher Form wird denn das mobile Arbeiten idealerweise dann geregelt?
Ja, richtig. Das ist der Punkt, dass man also damit die betriebliche Übung tatsächlich verhindern kann, wenn man das vernünftig macht, nämlich mit einer schriftlichen Zusatzvereinbarung, entweder zum Arbeitsvertrag oder auch per Betriebsvereinbarung. Und ich würde mal aufzählen die 6 wichtigen Punkte, die da geregelt werden sollen. 6 sind es. Mich würde wundern, wenn es noch viel mehr gäbe, aber diese 6 sind so das Mindestmaß. Also einmal Arbeitszeit und Arbeitsort muss geregelt werden. Dann zweitens die Erreichbarkeit. Drittens Datenschutz und Arbeitsschutz. Das ist schon viertens dann. Fünftens Kostenerstattung. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und 6. das Widerrufsrecht, Rückkehr ins Büro. Und darauf kommen wir ja auch nochmal gleich.
Ganz genau. Lassen Sie uns da in die Details gehen. Inhaltlich geht es ja, wie Sie gerade sagten, den Arbeitsort zunächst mal einzugrenzen. Wie weit kann man hier als Arbeitgeber eigentlich gehen?
Ja, auch das ist ein Thema, was zu Anfang, also mittlerweile ist ja das mobile Arbeiten schon einige Jahre alt, also auch als Massenphänomen, was aber zu Anfang echt unterschätzt wurde. Und dann, ich kann mich noch daran erinnern, als das losging, auf einmal Personalabteilungen sich bei uns melden und sagten, Mensch, die sollten ja mobil arbeiten. Wir hatten immer damit gerechnet, dass die zu Hause sitzen, aber jetzt melden die sich irgendwo von den schottischen Inseln oder von aus den Gegenden, wo es schöne weiße Sandstrände gibt. Und da kam das Thema dann auf, wie man das eben auch geografisch eingrenzen kann. Und das sollte man eben auch tun, geografisch beschränken. Das sind also keine überall Jobs im wirklichen Wortsinne, sondern sollten zum Beispiel auf Deutschland, vielleicht sogar auf ein bestimmtes Bundesland beschränkt werden, eben oder auch international, aber dann eben klar beschränken, denn die völlige Freiheit, die führt da sicherlich zu vielen rechtlichen Risiken.
Ganz genau. Sind denn sämtliche Tätigkeiten für eine mobile Arbeit geeignet? Also was ist bei der Bearbeitung sensibler Daten beispielsweise durch den Arbeitnehmer zu beachten und wer kümmert sich ganz allumfassend um den Datenschutz?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem letzten Teil, Herr Krabbel, Ihrer Frage an. Sensible Daten und Datenschutz sind ein riesiges Thema bei der mobilen Arbeit, immer noch mehr als die, in Anführungszeichen, traditionelle Schreibtischarbeit im Betrieb. Warum? Weil man sich ja regelmäßig in einer anderen Arbeitsumgebung befindet, nämlich zu Hause oder vielleicht sogar unterwegs. Das heißt also, hier greifen die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ein. Da kann man zum Beispiel reinschauen in den in Artikel 32 DSGVO, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ja da geregelt sind. Und dann sind natürlich auch solche Dinge wichtig wie VPN-Dinge, VPN-Anschlüsse oder Verschlüsselungstechniken insgesamt. Keine Öffentlichkeit, zum Beispiel Telefonate im Café oder im Zug, die dann mitgehört werden können. Insgesamt ist es so, dass Datenschutz immer in der Verantwortung der Arbeitgeberin bleibt. Und dann kann man sicherlich auch sagen, das ist ja die mobile Arbeit, zwar eine große Zahl von Arbeitsplätzen in Deutschland betrifft, aber vielleicht eine noch größere Zahl ist insgesamt gar nicht dafür geeignet, nämlich diese gesamten Tätigkeiten, die so stationär sind, zum Beispiel Produktion, aber auch Alten- und Krankenpflege, das ist einfach null geeignet für mobile Arbeit.
Sollte man die Arbeitszeit für die mobile Arbeit separat regeln? Da kommt mir gerade in den Kopf das Ende einer E-Mail, die ich neulich bekommen habe. Dort schreibt der Empfänger, dass ihm bewusst sei, dass unterschiedliche Arbeitszeiten bei den Menschen vorherrschen und er den Absender bittet, erst dann auf die E-Mail zu antworten, wenn es wieder mit den eigenen Arbeitszeiten vereinbart ist. Das finde ich einen ganz tollen Satz, den habe ich noch nie gelesen. Zurück zur Frage, sollte man die Arbeitszeit für mobiles Arbeiten anders regeln, als wenn man im Büro ist?
Zumindest sollte man, Herr Krabbel, darüber nachdenken, ob man das tun muss. Nämlich immer dann, in diesen Fällen, die Sie ja auch gerade zu Recht ansprechen, wenn es so mobil ist, dass sich möglicherweise auch Mitarbeiter gar nicht mehr in derselben Zeitzone befinden. Darauf spielt das ja häufig an, nicht? Dass die Leute dann E-Mails bekommen mitten in der Nacht und vielleicht sogar zu der Arbeitszeit des Absenders, die dann irgendwo dort am Ort mitten am Tag ist, aber sich aufgrund der Zeitverschiebung das dann hier in der Nachtzeit auswirkt. Das heißt, ja, man muss mindestens drüber nachdenken und dann wird man in vielen Fällen zu dem Ergebnis kommen, ja, man soll das auch separat regeln und da kann man sicherlich denken an Dinge wie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit mit einer klaren Erreichbarkeitsregelung. Ich denke, da spielt das darauf an, auch was Sie da in der E-Mail gelesen hatten. Sowas auch wie vielleicht elektronische Zeiterfassung, Stichwort Stechuhrurteil des BAG, wird da ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Und dann natürlich auch solche Dinge wie Regelungen zu Pausen und Überstunden. Denn wenn die Leute unterwegs sind bzw. zu Hause sitzen, ist das ja nicht mehr im direkten Einflussbereich der Arbeitgeberin.
Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zur Unterscheidung der Begriffe ganz zu Beginn. Wer ist denn für den Arbeitsschutz im Homeoffice bzw. bei mobiler Arbeit zuständig?
Ja, ich glaube, da ist etwas im Gange, nicht überall, aber doch relativ häufig. Und das will ich mal nennen, das Unterschätzen des Arbeitsschutzes im Homeoffice bzw. bei der mobilen Arbeit. Jetzt haben wir ja schon gesprochen über die Telearbeit, die ja sogar in der Arbeitsstättenverordnung, das ist ja ein klassisches Arbeitsschutzgesetz, erwähnt ist, aber die mobile Arbeit und das Homeoffice ja häufig gar nicht darunter fallen. Warum? Weil sie nämlich nicht fest installierte Arbeitsplätze sind. Aber es gilt eben, der Arbeitsschutz, die Grundsätze des Arbeitsschutzes, also das Arbeitsschutzgesetz mit den verschiedenen anderen Regelungen, die es da noch gibt, die gelten natürlich auch grundsätzlich beim Homeoffice und bei der mobilen Arbeit. Und es ist mir natürlich klar, unsere Hörerinnen und Hörer denken sich jetzt vielleicht, was redet der Leller da? Wie soll man das denn machen? Ich weiß, dass das riesige Probleme auf sich wirft. Stichwort nur das Zugangsrecht zur Wohnung. Artikel 13 Grundgesetz ist ja sogar verfassungsrechtlich geschützt. Aber trotzdem, man darf die Augen nicht davor verschließen. Das ist nach wie vor die Verantwortung, also Arbeitsschutz ist nach wie vor die Verantwortung der Arbeitgeberin, auch im Homeoffice und bei mobiler Arbeit.
Ein weiterer Punkt, sehr wichtig für alle Beteiligten, wer trägt denn die Kosten bei den unterschiedlichen Varianten?
Man kann ja reinschauen in den Paragraphen 670 BGB, da sind die Arbeitsmittel und die Kosten der Arbeitsmittel sind da ja geregelt. Und da gilt der Grundsatz, dass die Arbeitgeberin diese Kosten zu übernehmen hat. Manchmal höre ich da auch immer von einem Verweis auf Paragraph 3a Absatz 1 Arbeitsstättenverordnung. Da ergibt sich ja die Pflicht raus, dass die Arbeitgeberin geeignete Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen muss. Da wird dann teilweise das so reingelesen, das würde sich auch auf die Kosten dann beziehen. Scheint mir nicht so ganz rund der Verweis, weil bei der Arbeitsstättenverordnung geht es ja vor allen Dingen um die Sicherheit und den Schutz der Beschäftigten. Das passt also nicht so ganz. Aber trotzdem, diese Dinge wie Büroeinrichtung, Technik, bei mobiler Arbeit möglicherweise auch andere Dinge noch, Internetzugang, das ist alles letztendlich die Verpflichtung der Arbeitgeberin. Was aber auch wichtig ist, ein Kostenersatzanspruch kann, und das wird auch in vielen Unternehmen so gehandhabt, dann zum Beispiel nicht einschlägig sein, wenn man sich um freiwillige Homeoffice-Arbeit unterhält. Das heißt also, dass das so eine von Vergünstigung für die Mitarbeiter ist. Da müssen natürlich nach wie vor die Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, aber vielleicht werden darüber hinaus eben keine Kosten, zum Beispiel sowas wie Strom, Heizung und so weiter, übernommen. Das kann sich also im Einzelfall dann durchaus unterscheiden.
Ja, in der Regel ist es ja tatsächlich ein Benefit und dann wird das relevant. Ist es denn als Arbeitgeber ratsam, weitere Arbeitsmittel, also das, was über das Normale hinausgeht, zu stellen und oder den berühmten Aufwendungsersatz dann zu gewähren?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auf dem Standpunkt, dass hier die Sparfüchse, die es ja da auch immer wieder gibt, also auf Arbeitgeberseite, die sagen, naja, wir bezahlen immer nur das, was wir unbedingt müssen, nicht? Also keinen Cent mehr. Die Sparfüchse sind hier meiner Meinung nach auf der Verliererstraße. Warum sind sie das? Weil es aus Sicht gerade von Dingen wie Datenschutz und IT-Sicherheit niemals meiner Meinung nach im Unternehmensinteresse sein kann, dass überhaupt irgendwelche Arbeitsmittel irgendwie benutzt werden, die nicht in der Kontrolle des Unternehmens sind. Und wie hat man seine Arbeitsmittel unter Kontrolle, indem man die selber stellt und natürlich dann auch bezahlt als Unternehmen? Das ist meiner Meinung nach der Königsweg. Das heißt also, die Arbeitsmittel werden komplett in diesem Königsweg vom Unternehmen bezahlt und dann wird man auch einen entsprechenden Aufwendungsersatz gewähren. Wie gesagt, die Sparfüchse, die können das vielleicht rechtlich so machen, Die sind meiner Meinung nach aber da nicht gut beraten.
Wie zu Beginn bereits erwähnt, haben wir ja schon reichlich darüber gesprochen, wie man die Menschen zurück ins Büro holen kann. Ob nun zu 100% oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wie formuliere ich denn jetzt in beispielsweise einer Betriebsvereinbarung die Rückholoption?
Ich habe mir das nochmal angeschaut und diese Klauseln, die braucht man unbedingt nicht. Also das ist wirklich ein Fehler in diesen Vorlagen, ob das jetzt ein Arbeitsvertrag ist, eine Ergänzung zum Arbeitsvertrag oder eine Betriebsvereinbarung. Wenn ich da nicht sowas drin geschrieben habe, kann zum Beispiel so formuliert werden: Arbeitgeberin behält sich vor, die mobile Arbeit mit einer Frist von 4 Wochen zu widerrufen, sofern betriebliche Erfordernisse dies notwendig machen. Da ist also auch so ein bisschen dieses Verhältnismäßigkeitselement dann eingebaut. Also eine Begründung und eine angemessene Frist. Übrigens gibt es da ja auch dann wieder immer die Diskussion zu dem Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 14 BetrVG, nämlich die Mitbestimmung bei der mobilen Arbeit. Und da gibt es, und das muss man eben als Unternehmen immer im Auge behalten, mittlerweile mehrere Entscheidungen, LAG München oder LAG Berlin-Brandenburg, die sagen, dass die Arbeitgeberin Arbeitnehmer eben nicht ohne die Zustimmung des Betriebsrats aus dem Homeoffice zurückholen darf, dass es hier also einen Mitbestimmungstatbestand gibt. Das ist nicht ganz klar, ein bisschen noch umstritten, aber immerhin zwei prominente Landesarbeitsgerichte haben sich so positioniert. Das sollte man also auf keinen Fall unterschätzen.
Ja, und abschließend vielleicht nochmal der Blick in die Praxis. Vielleicht können Sie da irgendeinen Trend sehen. Nach der Corona-Krise war es ja so, dass die flexible Arbeitsvariante Standard geworden ist, also kaum wegzudenken war. Derzeit wird das Ganze aber wieder so ein bisschen in Frage gestellt, gerade von größeren Arbeitgebern, was so ein bisschen Strahlenkraft möglicherweise auch auf kleinere hat. Wie sehen Sie da die Praxis?
Ja, ganz zu Recht sprechen Sie das an, Herr Krabbe, diese großen Arbeitgeber, und da will ich ja fast noch sagen, fast überwiegend oder zumindest von denen man hört, sind das ja die Tech-Konzerne, nicht? Also Amazon, SAP, Apple, die kommen alle um die Ecke und sagen, naja, das mit der mobilen Arbeit, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Also zumindest wollen wir die massiv einschränken. Gerade vor ein paar Tagen noch ein Post auf LinkedIn vom CEO von Amazon, der das auch nochmal gesagt hat, häufig in Kombination auch noch mit Personalabbau. Also da wird teilweise schon relativ hart vorgegangen. Aber ich denke, der Wunsch nach Flexibilität, der ist ja ungebrochen, und die mobile Arbeit hat sich ja in einem bestimmten Rahmen auch bewährt. Das stellen meiner Meinung nach auch diese, ich nenne die jetzt mal Hardliner, ja, das stellen die auch nicht grundsätzlich in Frage. Es geht meiner Meinung nach tatsächlich darum, wie viel mobile Arbeit wird es noch geben, und das hängt sicherlich von der Branche ab, aber der Trend geht meiner Meinung nach zu den hybriden Lösungen, das heißt also ein bisschen mobile Arbeit, mehrere Tage in der Woche, also Rahmenbedingungen ja, Totalfreiheit nein. Ich denke, das ist der Weg, den wir da gehen werden.
Der berühmte goldene Mittelweg, wie immer. Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lenner. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.